Familien, ihren Beruf. Sie waren mit Jesus umhergezogen. Und sie waren in diesen 3 Jahren nicht nur zu Mitarbeitern von Jesus geworden, sondern zu Freunden. Sie hatten eine wirklich gute, eine enge Verbindung. Und wenn man sie gefragt hätte, was ist der Lebensmittelpunkt, der Inhalt deines Lebens, dann hätten sie gesagt, Jesus. Doch dann sprach Jesus eines Tages von Abschied, davon, dass er sie verlassen würde. Und das hat die Jünger natürlich verwirrt. Fragen tauchten auf, warum wollte Jesus weggehen und wohin? Aber die noch wichtigere Frage, was wird dann aus ihnen? Sie konnten ja ohne Jesus schlicht und ergreifend nicht weitermachen, oder? Ja, so war das. Ohne Jesus konnte es nicht weitergehen. Das zeigen die Berichte der Evangelien ganz deutlich. In der Zeit zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung in diesen 3 Tagen, diese Zeit hat gereicht, um das deutlich zu machen. Die einen hatten sich in Jerusalem verbarrikadiert, die Türen verschlossen aus Angst, dass sie auch gefangen genommen werden. Und die anderen, sie waren zurück auf dem Weg in ihren Alltag. Ihr seht hier vorne die beiden, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Jesus gesellt sich zu ihnen, fragt sie, warum seid ihr so traurig? Und sie erzählen, ja, wir haben geglaubt, dass dieser Jesus Israel erlöst, aber jetzt ist er tot. Alles vorbei, alles aus. Ja, so war es. Ohne Jesus konnte es nicht weitergehen. Aber, das ist die gute Nachricht, die Jesus für sie hat, es sollte ja auch gar nicht ohne ihn weitergehen. Und so nimmt er sie mit hinein in das, was er an dieser Stelle für sie an guter Nachricht hat. Und ich lese uns einen Teil davon aus Johannes 14, sind die Verse 16 bis 21 und der Vers 26. Aus Johannes 14, 16 bis 21 und der Vers 26. Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wie gesagt, wir sind in der Woche vor der Kreuzigung. Jesus hatte mit seinen Jüngern über seinen Tod geredet, über seine Auferstehung und auch darüber, dass er weggehen wird. Sie hatten nicht viel verstanden, aber das schon, Jesus würde weggehen und sie zurücklassen. Und auf den ersten Blick würden sie zurückgelassen werden wie Waisen, denen man die Eltern nimmt. Auf den zweiten Blick aber nicht. Und ich lade euch ein auf diesen zweiten Blick, denn Jesus sagt es ja in Vers 18 sehr deutlich, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Er sagt das zunächst auf die Zeit oder für die Zeit zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt, diese 40 Tage. Da hat Jesus nochmal wie vorher mit seinen Jüngern zusammengelebt. Sie haben gegessen, sie haben getrunken und falls in der Zeit einer Geburtstag gehabt haben sollte, werden sie auch diesen Geburtstag gefeiert haben. Jesus hat mit ihnen Bibelstudium betrieben, sie haben miteinander gelacht und sich gefreut. Es war, so wie es früher war, eine gute Zeit für die Jünger. Aber diese Zeit, sie ging ja mit der Himmelfahrt zu Ende. Aber Jesus sagt dann auch, nach der Himmelfahrt werden sie nicht allein sein. Ich lese uns Vers 16. Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist der andere Beistand. Und das heißt ja zunächst mal, Jesus ist der eigentliche Beistand, ihre eigentliche Hilfe. Jesus geht weg zu seinem Vater in den Himmel und Jesus sagt, es kommt aber an meiner Stelle jemand. Und ihr wisst das aus der Bibel wahrscheinlich, Jesus meint, ich komme selbst zu euch im Heiligen Geist. Hier steht im Griechischen ein ganz interessantes Wort. Das Wort heißt Paraklet, wenn ihr mal angeben wollt, mit griechischem Wissen, Parakletos. Und das ist ein Wort, das heißt einfach jemanden herbeirufen. Und ein Paraklet ist einer, der herbeigerufen wird. Ich nehme an, ihr seid alle schon mal herbeigerufen worden von irgendjemand. So. Also, da ist jemand, der braucht Hilfe und dann ruft er. Ne? Also ich werde dann von meiner Frau manchmal gerufen, Gerd, kannst du mal kommen? Und als guter Ehemann sage ich ja. Und dann lasse ich mich herbeirufen. Und dann werde ich für meine Frau zum Parakleten, um der Wahrheit der Ehre zu geben. Ich rufe sie natürlich auch, damit sie mir hilft. Also einen, den man herbeiruft, der dann kommt, einem zur Seite steht und hilft. Das konnte damals auch dann zum Beispiel ein Rechtsanwalt sein. Also man wird verklagt, man wird vor Gericht zitiert und dann ruft man den Rechtsanwalt herbei und der Rechtsanwalt vertritt einem vor Gericht. Also auch der Rechtsanwalt war ein Paraklet. Oder ein Beispiel, was mir so von früher vor Augen steht. Wir hatten ja so einen kleinen Bauernhof und wenn dann nachts eine Kuh kalbte, dann riefen meine Eltern die Nachbarn herbei. Und die kamen dann, um dann beim Kalben zu helfen. Und umgekehrt wurden meine Eltern natürlich auch von den Nachbarn herbeigerufen. Also ihr habt eine Ahnung, ne? Paraklet, einer, der herbeigerufen wird zum Helfen. Und Jesus sagt, das ist der Heilige Geist. Er kommt, um euch zur Seite zu stehen, um euch zu helfen. Er wird den Jüngern beistehen, er wird sie stärken und wird sie trösten. Und so nimmt der Heilige Geist die Rolle von Jesus ein. Habt ihr euch schon mal gewünscht, Jesus wäre so ganz real bei euch, so wie jetzt Dirk neben Uli sitzt, würde da Jesus sitzen? Schon, ne? Wünscht man sich ja, ne? Jesus so ganz bei einem, man kann sich mit ihm unterhalten, man kann ihn fragen, man kann sich mit ihm austauschen. Und Jesus sagt, das habt ihr doch. Ihr habt doch sogar noch sehr viel mehr. Ich komme doch wieder und ich werde doch im Heiligen Geist euch noch sehr viel näher sein, als ich das jetzt jemals sein konnte. Ganz persönlich für dich, wenn du hier sitzt und Christ bist, in dem Moment, wo du Christ geworden bist, wo du wiedergeboren wurdest, wo du dich bekehrt hast, ist der Heilige Geist in dein Leben gekommen. Und das heißt, Jesus ist in dein Leben gekommen. Du bist sozusagen zwei oder drei in einem. Du bist du und du bist der Heilige Geist und Jesus, der in dir lebt. Und Jesus und der Heilige Geist tun in dir dasselbe, wie das, was er den Jüngern zusagt. Sie stärken dich, sie ermutigen dich und sie trösten dich. Und das Schöne ist, du musst ihn noch nicht mal extra herbeirufen. Er ist da, permanent und dauernd in deinem Leben. Jesus sagt es ja, ich schicke den Heiligen Geist, den Beistand, und er wird euch in Ewigkeit nicht verlassen. Das heißt, wenn du von Menschen angegriffen wirst, wenn der Teufel dich attackiert und dich in Anfechtung stürzt, wenn du Leid zu tragen hast, er ist längst da, der Beistand, der Paraklet, der Heilige Geist, der zur Seite steht, der dich in den Arm nimmt und der sagt, wir schaffen das. Ich helfe dir, wir stehen das gemeinsam durch. Also, das ist die Verheißung nicht nur von Pfingsten, sondern überhaupt, der Heilige Geist ist da in deinem Leben als dein Beistand, Helfer und Tröster. Und Jesus beschreibt dann, dass das Leben des Heiligen Geistes in dir Folgen hat. Vier Folgen teile ich mit euch, die Jesus hier beschreibt. Das erste, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann erfährst du eine neue Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus. Jesus sagte so in Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Jesus beschreibt hier die Erfahrung der Gemeinschaft mit ihm. Das hat damit zu tun, dass das Wort Erkennen im Hebräischen einen anderen Klang hat als bei uns. Für uns hat Erkenntnis was mit unserem Kopf zu tun. Und in dem Sinn kann man dann sagen, ich kenne Angela Merkel, weil ich sie schon mal im Fernsehen gesehen habe. Aber ich kenne sie natürlich nicht wirklich. Kennen im Hebräischen, erkennen heißt was anderes. Im Hebräischen kennt man einen Menschen erst, wenn man mal mit ihm zu tun hatte. Wenn man mit ihm geredet hat. Wenn man mit ihm in engem Kontakt war. Und deswegen steht dieses Wort im Alten Testament, ihr kennt das vielleicht aus der Lutherbibel, auch da, wo beschrieben wird, dass zwei Menschen miteinander Geschlechtsverkehr haben. Also der bekannteste Satz an dieser Stelle, Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. die wurde nicht schwanger, weil Adam morgens im Paradies von ferne die Eva gesehen hat und gesagt, ah, die kenne ich. Ist klar, wir vertiefen das nicht, sind Kinder hier. Ne? Da muss mehr passieren. Und ich kenne Jesus nicht, indem ich von ferne gucke und denke, ja, stimmt, im Konfirmandenunterricht, da war doch was. Nein, Jesus meint hier, ich komme im Heiligen Geist und dann werden wir Gemeinschaft haben. Du wirst es spüren, du wirst es erleben. Und so kommt Jesus dir sehr viel näher, als er den Jüngern jemals sein konnte. Also selbst wenn ihr euch, wenn das nach Corona mal wieder erlaubt ist, umarmt und drückt euch ganz eng aneinander, ihr seid trotzdem nur äußerlich miteinander verbunden. Aber Jesus lebt im Heiligen Geist in dir. Und Jesus sagt, du lebst in ihm. Und so verbindet sich dich der Heilige Geist mit Jesus auch, indem er das tut, was Jesus dann später sagt. Er erinnert dich an seine Worte. Also das Erste, wenn du den Heiligen Geist hast, erfährst du neue Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus. Und das Zweite gehört eng dazu. Du erlebst die Liebe Gottes. Jesus sagt es in Vers 21 so: Wer meine Gebote hat und sie hält, und wir lüften jetzt mal, stellt euch nicht so an, es ist Frühling. Hat man jedenfalls erzählt. Ja, Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Paulus schreibt an die Christen in Rom, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ausgießen ist etwas, was das macht das zu Hause. Ne? Also Tobias, nimmst du nachher die Handtasche deiner Mutter und gießt da mal Cola rein. Und dann lässt du die Carola mal gucken und dann nimmst du das Auto und verschwindest. Also, da passiert was. Das ist keine Theorie. Wenn die Liebe Gottes dich ausfüllt, dann ist das nicht eine Theorie, sondern das füllt dich aus. So wie die Cola dann die Handtasche. Darum geht's, dass Jesus sagt, die Liebe Gottes, sie ist in dein Herz ausgegossen. Und das heißt, du kannst das spüren, du kannst das erleben. Und Christsein heißt nicht, ich halte mich an Regeln, sondern Christsein heißt, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ein Christ ist einer, der aus der Liebe Gottes lebt und der das spürt und erlebt, gerade auch dann, wenn man versagt und wenn man Trost braucht, dann ist die Liebe Gottes in deinem Leben da. Und deswegen immer wieder die wichtige Frage für dich selbst, und ich frage mich das auch immer wieder, ist das eine Theorie? Ich kann auch über die Liebe Gottes predigen, ohne sie selbst zu erleben. Oder erlebst du das? Da gibt es jetzt keine Tricks und keine Rezepte, außer dem einen, du musst dich in die Nähe von Gott begeben, in die Nähe von Jesus. Eines Tages wird die Sonne mal wieder scheinen und dann hat sie auch wärmende Strahlen. Wenn ihr mich fragt, wie profitiere ich von diesen wärmenden Strahlen der Sonne, dann sage ich euch, du musst das Haus verlassen. Habt ihr schon mal gehört, ne? Du musst das Haus verlassen. Geh dahin, wo die Sonne scheint und dann wirst du diese wärmenden Strahlen erleben. Geh dahin, wo Gottes Liebe scheint und lass dich von dieser Liebe Gottes berühren. Der Heilige Geist wirkt das in deinem Leben. Das Dritte folgt dann auch daraus, nämlich du befolgst die Gebote von Jesus. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, so sagt es Jesus. Und Gehorsam folgt im biblischen Verständnis aus der Gemeinschaft mit Jesus. Gehorsam folgt aus daraus, dass der Heilige Geist in dir lebt, und der Gehorsam folgt aus der erlebten Liebe Gottes. Und wer sich geliebt weiß, der tut aus eigenem Antrieb das, was dem anderen gut tut. Ich muss dich, Tobias, jetzt leider nochmal zitieren, jetzt habe ich angefangen. Also du wirst höchstwahrscheinlich das mit der Cola in der Handtasche deiner Mutter nicht machen. Und warum nicht? Nicht, weil du Angst vor ihr hast, sondern weil du sie liebst. Er nickt, Carola, er hat genickt. Okay, ihr habt es verstanden. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern einfach aus Liebe. Nicht aus Angst vor Strafe ist ein Christ einer, der sich an die Gebote hält, sondern aus Liebe zu Jesus, seinem Herrn. Nochmal auf den Punkt gebracht. Gesetzlichkeit heißt, du gehorchst, damit du gerettet wirst. Es liegt an dir und deinem Einsatz und der Befehl lautet, streng dich an. Leben aus Jesus heraus heißt, du gehorchst, weil du gerettet bist. Es liegt an Jesus und dem Wirken des Heiligen Geistes in dir. Und der Befehl lautet mit Johannes 15, bleib an Jesus.
Hier war gar nicht kalt, ich habe es nicht gesehen.
Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sitzt und friert, predigt, das wärmt. Mich jedenfalls. Also das Dritte, du befolgst die Gebote von Jesus, weil der Heilige Geist dich dazu befähigt und inspiriert. Und das Vierte, du wirst vom Heiligen Geist gelehrt. Jesus sagt es in Vers 26 so, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine Zusage zunächst mal für die 12 Jünger. Sie hatten eine besondere heilsgeschichtliche Aufgabe. Sie waren Augenzeugen und sie waren Ohrenzeugen dessen, was Jesus gesagt und getan hat. Jesus selbst hat nie ein Wort aufgeschrieben, jedenfalls nichts aufgeschrieben, damit es in die Bibel kommt. Und als die Jünger die Bergpredigt gehört haben, hat ja nicht Johannes dem Matthäus so einen Schubs gegeben, hat Matthäus, du wolltest doch ein Evangelium schreiben, du schreib mit, dass du das auch weißt. Die Evangelien sind, nach allem, was wir wissen, ungefähr 10 bis 20 Jahre geschrieben worden, nachdem Jesus gelebt hat. Und die Frage ist ja, konnten sie sich wirklich an alles erinnern? Wie haben sie das geschafft? Oder mal andersrum gefragt, können wir uns auf das verlassen, was in den Evangelien steht? Haben sie das alles richtig behalten? Aus der Gehirnforschung wissen wir ja inzwischen, unser Gehirn ist ein ziemlicher Betrüger. Unser Gehirn schafft es, uns Dinge vorzugaukeln und wir sind davon fest und tief überzeugt. Also ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin mal in Frankfurt gewesen, bin mit der Straßenbahn von einem Punkt zum anderen gefahren. Ich habe meiner Frau nachher erzählt, ich bin mit der Straßenbahn am Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde Frankfurt im Öderweg vorbeigefahren. Da hätte ich mein Haus drauf verwettet. Ich bin mit der Straßenbahn an diesem Gemeindehaus vorbeigefahren. Wirklich. Bis ich dann mal in diesem Gemeindehaus war und da liegen gar keine Schienen. Also weder davor, noch dahinter und auch nicht im Haus. Da liegen keine Schienen. Jetzt hatte ich den Verdacht, die Stadt Frankfurt hat, um mich zu ärgern, die Schienen verlegt. Also, unser Gehirn kann uns ganz schön was vorgaukeln. War das bei den Jüngern auch so? Nein, denn der Heilige Geist, so sagt es Jesus hier, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Das heißt, als Matthäus 25 Jahre nachdem Jesus gelebt hat, das Evangelium aufgeschrieben hat und sich daran erinnert hat, dass Jesus ja die Bergpredigt gehalten hat, da hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass Matthäus das aufschreiben konnte. Abgesehen davon hatten die ein besseres Gedächtnis als wir, aber das ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und als Paulus dann später seine Briefe schrieb, können wir uns denn auf die verlassen? Ja, auch das. Jesus sagt in Vers 12 und 13, also vor unserem Text, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Und das heißt auch das, was Paulus geschrieben hat, als er seinen Brief an die Christen in Rom geschrieben hat, geschah unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gott hat Paulus noch zusätzliche Dinge offenbart. Der Heilige Geist hat ihm zusätzliche Dinge deutlich gemacht, wie auch Petrus und Johannes, die auch Briefe geschrieben haben und Jakobus, und auch für die Offenbarung gilt das natürlich. Das heißt, wir können uns fest auf das verlassen, was in den Briefen und in den Evangelien steht, weil Gott durch den Heiligen Geist dafür gesorgt hat, dass es zuverlässig aufgeschrieben wird. Das ist keine Theorie, sondern das ist ja, wie wir als Christen sagen, das Fundament unseres Lebens. Und es ist sehr wichtig, dass dieses Fundament trägt. Es ist sehr wichtig, dass das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Stellt euch vor, ihr habt ein Medikament verschrieben bekommen und ihr beschäftigt euch mit dem Beipackzettel und unten drunter steht, ohne Gewehrwahl erfunden. Nehmt ihr das Medikament noch? Eher nicht, ne? Genau, David schüttelt heftig den Kopf. Der hast völlig recht, das macht man nicht. Da verlässt man sich nicht drauf. Das heißt, wir können unser Lebenshaus nicht auf ein Fundament bauen, von dem wir nicht wissen, ob es trägt. Ob es stabil ist, ob es erfunden ist. Und hier ist die wichtige Rolle des Heiligen Geistes damals gewesen, dafür zu sorgen, dass die Evangelien und die Briefe wirklich das enthalten, was Gott da sagen wollte. Aber es ist eine Verheißung auch an dich und an mich. Nicht in dem Sinn, dass du heute Nachmittag in der stillen Stunde noch ein Evangelium schreibst. Aber in dem Sinn, dass der Heilige Geist auch dich lehrt. dass er dir das Verständnis für das Wort Gottes schenkt. Die Bibel ist erstmal ein Buch wie jedes andere und das haben Menschen auch immer wieder so erlebt. Es gibt Menschen, die haben die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen und sie haben dieses Buch weggelegt und haben gesagt, naja, mittelmäßig interessant. Es gibt andere Menschen, die haben nur 3 Verse aus diesem Buch gelesen und es hat sie berührt und sie sind Christen geworden. Was ist der Unterschied? Konnten die einen lesen und die anderen nicht? Der Unterschied ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt noch abgefahrenere Geschichten. Es gibt Leute, die haben gedacht, sie tun sich was Gutes und haben die Bibel unter das Kopfkissen gelegt und haben darauf geschlafen, weil sie gedacht haben, oh, dieses Buch, das wird dann schon. Ne? Nein, also macht das heute Nacht von mir aus, schlaft auf der Bibel, aber bildet euch nicht ein, dass ihr damit Gott näher kommt. Das heißt, ihr braucht beim Bibellesen das Wirken des Heiligen Geistes. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Der irdisch gesinnte Mensch, aber er erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes Gottes beurteilt werden kann. Das heißt, du brauchst, wenn du die Bibel liest und wirklich Gott darin finden willst, das Wirken des Heiligen Geistes. Und daher ist es unerlässlich, dass du darum betest, dass Gott dir die Bibel in dieser Art und Weise aufschließt. Und sie hat nur Kraft, wenn der Verfasser selbst, das heißt der Heilige Geist, sie dir erklärt. Ich lese aus 2. Petrus 2 Verse. Petrus schreibt: Bedenkt aber vor allem dies, keine Prophetie der Schrift wird durch eigenmächtige Auslegung wirksam. Denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Das heißt, wenn du einen Bibeltext liest, ist nicht die entscheidende Frage, wie verstehst du das? Und das kannst du dich fragen beim Gedicht von Goethe. Denn euren Goethe interessiert es nicht mehr, wie du das verstehst. Die entscheidende Frage beim Lesen eines Bibeltextes ist nicht, wie verstehe ich das, sondern wie hat es der Heilige Geist gemeint? Das ist die entscheidende Frage. Und deswegen nochmal der Schlüssel für Bibellesen ist: Bete darum. Bitte den Heiligen Geist darum, dass er dir dieses Wort öffnet, in dein Herz hineinschreibt, dich daran erinnert, wenn du es brauchst, und dann einfach auf diese Art und Weise das erlebst, was Jesus hier sagt. Der Heilige Geist wird dich lehren. Nochmal das Bild vom Beginn, dieser, tut ein bisschen leid, der Baum, ne? Er hat nur sich und sein Spiegelbild. Einsamkeit, ja. So haben die Jünger sich gefühlt nach dem Tod von Jesus und das sahen sie so am Horizont, als Jesus sagte, ich gehe. Aber wir haben gesehen, Jesus hat sie nicht allein zurückgelassen. Und das feiern wir heute, Pfingsten. Der Heilige Geist ist in diese Welt gekommen. Aber wir feiern nicht nur Pfingsten, indem wir uns daran zurückerinnern, sondern das haben wir hoffentlich gesehen, es gilt auch dir. Wenn du mit Jesus lebst, hast du diesen Heiligen Geist. Und deswegen nochmal die 4 Punkte. Deswegen kannst du neue Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Und deswegen kannst du die Liebe des Vaters spüren. Und deswegen bist du dann einer oder eine, die aus Liebe auch die Gebote halten will. Und du bist dann jemand, der vom Heiligen Geist gelehrt und in alle Wahrheit geführt wird. Und ganz am Schluss nochmal die sehr konkrete Zusage: Du bist als Christ nicht einen einzigen Tag allein. Im Alten Testament steht mal eine Zusage Gottes: Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, Klammer auf, was nicht passiert, Klammer zu, sagt Gott, würde ich dich, Israel, doch nie vergessen. Also selbst wenn es dir in deinem Leben mal so geht, dass du Mutterseelen allein bist, weil alle Menschen sich von dir abgewandt haben, heißt es nicht, du bist wirklich allein. Der Heilige Geist lebt in dir und er verlässt dich nicht. Und darauf kannst du dich fest verlassen. Und du kannst deswegen gemeinsam mit ihm getrost in die Zukunft gehen. Und sag dir das ruhig vor, wenn du vor einer schwierigen Situation stehst, vor einer Prüfung oder vor einem Arztbesuch oder vor was auch immer. Stell dir das vor, der Heilige Geist ist bei dir, in dir. Der Heilige Geist nimmt dich in den Arm und sagt, du, wir schaffen das, du bist nicht allein. Wir gehen da morgen gemeinsam durch. Ich verlasse dich nicht, nie. Und nimmer, das verspreche ich dir. Das ist das, was Pfingsten auch bedeutet. Und ich wünsche dir, dass du das mitnehmen kannst. Ich wünsche mir auch, dass es nicht hier ist, sondern da. Der Heilige Geist ist bei dir als dein Tröster, als dein Anwalt, als dein Beistand, jetzt und für immer. Und dafür wollen wir beten. Und soweit es geht, bitte im Stehen. Ja, lieber Vater im Himmel, dass diese Botschaft, die wir gehört haben, unser Herz erreicht, dass sie in unserem Herzen lebt und dass sie in unseren Alltag hineinkommt, auch dafür brauchen wir das Wirken deines Heiligen Geistes. Und danke, dass dieser Heilige Geist in der Welt ist. Und danke, dass er in uns lebt. Und danke für die Zusagen, die wir auch jetzt gehört haben in diesem Bibelwort. Du verlässt uns nicht. Du bist im Heiligen Geist uns ganz nahe gekommen. Und wir können uns darauf verlassen. An diesem Tag und am Tag morgen und übermorgen und in jedem einzelnen Tag, solange wir auf dieser Erde unterwegs sein werden, gilt das. Du bist bei uns und du verlässt uns nicht. Und dafür loben wir dich von ganzem Herzen. Amen. Nehmt Platz und jetzt kommt leider zum letzten Mal ein Teil für die Kinder, aber wir haben ja die Hoffnung, dass der Frühling auch kommt und dass dann Kindergottesdienst auch mal wieder möglich ist im Freien. Also genießt es noch ein letztes Mal, der Teil für die Kinder. Ich rede noch ein bisschen, bis da vorne was passiert, dachte ich mir.